Klein c. Übrigens, diese Worte an die Frauen und an die Männer gelten nicht nur verheirateten Leute, sondern auch ledige Leute, denn es besteht die Möglichkeit, dass sie noch die Gnadengabe der Ehe bekommen. Es ist aber nicht eine Verheißung, denn nicht jeder, seitdem Jesus gekommen ist, heiratet. Vordem war es allgemein Sitte, dass jeder heiratete. Es gab selten einen Ledigen. Aber nachdem Christus gekommen ist, ist das eine Möglichkeit. Es heiraten immer noch die meisten, aber unter Christen kann es vorkommen, dass einige, ob Männer oder Frauen, einfach ledig bleiben, weil das ihre Berufung ist, das heißt ihr Charisma. Das kann ich jetzt zur Ergänzung sagen, steht in 1. Korinther 7, Vers 7. Und so dürfen wir auch mit dieser Gnadengabe rechnen in der Ehe, aber auch außerhalb der Ehe. Ein Charisma, eine Gnadengabe, ist eine Hilfe, zur Ehre der Gnade Gottes zu leben, sodass, ob wir ledig sind oder verheiratet, unser Ledigsein, unser Verheiratetsein gibt uns im Raum der Gnade Gottes die Möglichkeit, zur Ehre Gottes zu leben. Wollen wir es so sein lassen? Wollen wir beten, dass es so ist? Ob wir ledig sind und wenn wir jung zum Glauben kommen als Kinder, dann dürfte das die erste Gnadengabe sein, ja, die man dann bekommt. Aber dann kann man auch warten, bis die andere Gnadengabe geschenkt wird. Übrigens sollte der Herr dann nach einer Eheschließung den Partner nehmen, dann bedeutet das nicht nur Verlust, sondern eine neue Gnadengabe wird geschenkt, die Gnadengabe des Ledigseins. Und ein Witwer, eine Witwe, kann dann mit neuer Kraft und Gnade, die Gott schenkt, zur Ehre der Gnade Gottes leben. Klein c. Das Verhältnis der Kinder zu den Eltern. Wieder beginnt Paulus unten. Vers 20. Kinder, gehorcht den Eltern in allem, denn dieses ist wohlgefällig im Herrn. Hier hat es nur eine Forderung. Gehorcht, das ist die einzige Auflage. Einerseits macht das die Sache sehr einfach. Andererseits ist es nicht einfach zu gehorchen, weil wir alle Sünder sind. So wie es in der Ehe ist, so ist es auch in der Familie. Es heiraten immer nur Sünder. Und das macht die Ehe schwierig. Und verheiratete Personen bekommen immer nur Sünder als Kinder, sodass alle Kinder Sünder zu Eltern haben und alle Eltern nur Sünder zu Kindern haben. Aber die Gnade Gottes darf hineinreichen in die Familie und darf Großes bewirken. Es ist wunderbar, die Gnade Gottes in der Familie zu sehen. Was heißt es, zu gehorchen? Wollen wir auch hier einiges verdeutlichen anhand des Textes und vielleicht noch anhand anderer Texte. Wie sollen Kinder gehorchen? Vor dem Gehorchen kommt das Horchen, auch im Griechischen, was das griechische Wort betrifft. Es ist ähnlich wie im Deutschen. Gehorchen ist die Folge des Horchens. Zuerst muss hingehört werden. Das heißt aber, dass die Eltern dann so sprechen, dass das Kind wirklich auch hören darf. Mit schwingt hier immer wieder auch die Verantwortung der Eltern. Zweitens, wem wird gehorcht? Den Eltern. Aber was heißt das? Im erweiterten Sinn, und ich denke, das ist biblisch, könnten wir sagen, denen die Aufsicht zukommt. Denen die Aufsicht zukommt. Zunächst ist das allgemein der, der das Kind in die Welt setzte, Vater und Mutter. Aber die Vater und Mutter können beide gestorben sein. Wo sind jetzt die Eltern des Kindes? Vielleicht sind es die Großeltern. Vielleicht Geschwister, einer der Geschwister der zwei Partner. Vielleicht ein Bruder, eine Schwester. Vielleicht sind es andere Menschen, die diese adoptieren oder annehmen. Da muss das Kind dann mit diesen rechnen als Eltern. Und ich denke, das wäre schriftgemäß. Eine dritte Frage. Wann wird gehorcht? Kinder gehorchen den Eltern in allem. Dies ist ebenfalls Dauerauftrag. Und es bleibt eigentlich in einem gewissen Sinne, bis ins Alter, zumindest was das Ehren betrifft. Das haben wir aber in Epheser 6. Ehrt Vater und Mutter. Und das griechische Wort bedeutet auch Unterstützung. Unterstützt sie, wann es notwendig ist. Eventuell auch finanziell. Zunächst sorgen die Eltern für die Kinder. Aber dann kommt die Zeit, wo die Kinder auch für die Eltern sorgen. Es kommt aber auch meistens der Zeitpunkt, wo ein Mann bzw. eine Frau Vater und Mutter verlässt. Ein Mann verlässt Vater und Mutter und hangt an seine Frau, die dann ebenfalls aus dem Elternhaus geholt wird. Dann natürlich ist die Beziehung eine etwas andere. Es ist dann nicht mehr so das Gehorsamsverhältnis, aber das Verhältnis der Ehe bleibt. Warum letztlich soll gehorcht werden? Denn dieses ist wohlgefällig. Hiermit wird der Gehorsam motiviert. Es soll dem Kind es etwas leichter gemacht werden. Alles wird in erster Linie für den Herrn getan, weil es dem Herrn wohlgefällig ist. Und wo die Forderung der Eltern dem Herrn nicht wohlgefällig ist, da ist natürlich eine Grenze gesetzt. Und da heißt es dann im Herrn. Alles im Herrn. Wenn eine Kollision eintritt, dann ist der Herr der erste Meister, der erste Herr des Kindes. Aber auch Kinder können im Herrn sein. Kinder können sich bekehren, können Jesus finden als ihren persönlichen Herrn und Retter. Und das wird vorausgesetzt in diesen Briefen. Denn wenn am Anfang des Epheserbriefes und am Anfang des Kolosserbriefes geschrieben steht, dass der Brief an Gläubige, an solche in Christus geht und dann später Kinder angesprochen werden, dann sind dies die Kinder, die Jesus gefunden haben. Sie sind auch im Leib Jesu, in der Gemeinde Jesu. Auch Kinder können im Herrn sein. Und er ist beides, die Quelle für die Kraft ihres Gehorsams und auch die Grenze für ihren Gehorsam. Wir kommen zum vierten Wort, klein d. Das Verhältnis der Väter zu ihren Kindern, Vers 21. Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Wir haben hier nur eine Auflage. Aber wir haben drei Fragen an diesen Vers. Erstens, wie können Väter ihre Kinder reizen? Einmal, wenn sie zu starken Druck auf die Kinder ausüben. Das Kind ist von Gott geschaffen. Und das muss der Vater lernen zu respektieren. Es kann nicht so viel ertragen. Jesus behandelt seine Jünger wie Kinder in der Hinsicht, dass er weiß, was sie ertragen können. Er ist ihr Vater. Er wird ihnen einen anderen Vater schicken, denn er wird sie nicht waisenlos lassen. Und auch wir sollten Rücksicht nehmen auf das, was unsere Kinder ertragen können. Wenn man das nicht tut, dann verletzt man das, was Gott gemacht hat. Das ist eine Sünde gegen den Schöpfer. Wir können unsere Kinder reizen, wenn wir zu starken Druck auf sie ausüben, in irgendwelcher Form. Aber es geht nicht nur so. Es gibt eine andere Möglichkeit, Kinder zu reizen. Wenn der Vater oder die Mutter zu lässig ist, hier werden die Väter angesprochen, sie können ebenfalls zu lässig sein. Wenn die Väter den Kindern keine Grenzen zeigen, diese Grenzen werden nicht nur mit Strafe gezeigt, sondern mit Worten, es wird aufgezeigt. Wenn sie keine Grenzen setzen, vernachlässigen sie die Kinder und verwöhnen sie sie. Deshalb reagieren dann Kinder auch so. Auch Kinder, die sehr frei erzogen werden, sind oft sehr verwirrt. Sie schlagen um sich in der Hoffnung, dass irgendwo sie eine Grenze kommen werden. Es ist typisch für Kinder, dass sie um sich greifen. Zuerst holen sie sich die Umwelt zu dem Teil, von dem sie leben, vom Mund. Sie leben mit dem Munde. Das ist ihr Leben. Da kommt die Quelle des Lebens hin, die Milch. Und dann holen sie ihre Umwelt, insofern sie ihnen zur Verfügung steht, an den Mund und prüfen die Umwelt. Sie wollen ihre Umwelt kennenlernen. Das ist ein Instinkt im Menschen. Später, wo die Hände sicherer werden und die Hand das Mittel ist zur Existenz, aufrechterhaltende Existenz, da tasten sie um sich, ob das die Blumenvase ist, das Glasgefäß, was immer es ist. Und dann erschrickt die Mutter schon manchmal, da muss man schon einiges etwas höher stellen. Es greift um sich und versucht, wie sieht meine Umwelt aus? Es exploriert. Hier geschieht im Keim oder in kleinem Umfeld, was Gott Adam und Eva geboten hat. Macht euch die Erde, die Umwelt untertan. Es ist angebracht. Gott hat uns so geschaffen, dass wir diesem nachkommen können, diesem Gebot. Wir explorieren. Nach der Sintflut heißt es, glaube ich, dass der Mensch geboten ist, hinauszugehen in die Welt. Er soll sie besiedeln. Das Kind tut dieses schon instinktiv. Es geht hinaus, aber will wissen, wo sind die Objekte, wie sieht die Welt aus? Wo beginnt etwas und wo hört es auf? Ja, das machen Kinder, die betasten und beschauen alles. Und die Jungs, die nehmen es dann schon mal auseinander. Ja? Und die Mädchen, die besprechen alles. Ja. Ja. Wir haben Bekannte in der Nähe von Karlsruhe, die lernten wir in Nürnberg kennen, schon bevor sie verheiratet waren. Da sagt die Frau, eines ihrer Kleinen kam zu ihr mit der Frage, wie war das, als Gott die Welt schuf? Wie hat er das dann eigentlich gemacht? Dann sagt die Mutter, da hat alles aus nichts erschaffen. Ja, wie kann man das? Wie geht das? Nun, sie sagt, es war einfach so, alles aus nichts. Nun ja, sie war dann zufrieden mit der Antwort oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ging sie. Und später hört die Mutter, wie das Kind mit der Puppe spielt. Und dann erzählt sie der Puppe, weißt du, Gott hat alles aus nichts gemacht. Und das hat er alles so elektrisch getan. Elektrizität kannte sie, das ging einfach so aus dem Nichts. Ja. Ja. Es müssen Grenzen gesetzt werden, durch irgendwelche Wege, auf welche Wege, zuerst in Liebe, aber dann müssen auch die Grenzen manchmal mit Nachdruck gezeigt werden. Und drittens, Väter können ihre Kinder reizen, wenn sie kein Vorbild sind für das Kind. Wenn sie kein Vorbild sind. Sie mögen das Richtige sagen und tun, aber selbst kein Vorbild sein. Das reizt das Kind, denn es ist sehr gerecht, hat einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Kinder haben einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Also, Väter möchten ein Vorbild sein für ihre Kinder. Jesus lehrt in Matthäus 18, den Versen 6 bis 14. Matthäus 18, 6 bis 14. Um gläubigen Kindern nicht zum Fallstrick zu werden, muss man auf sich selbst Acht geben. Um gläubigen Kindern nicht zum Fallstrick zu werden, muss man auf sich selbst Acht geben. Eine zweite Frage an diesen Text. Was ist nun die Reaktion? Es heißt hier, Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos und unwillig werden. Die Reaktion, wenn man sie reizt, ist Verdruss. Reiz. Mutlosigkeit. Denn das Kind ist schwach. Es kann gereizt werden zur Aktivität. Es kann andererseits gereizt werden zu Inaktivität. Es resigniert. Es ist verlegen. Es weiß nicht, wo es dran ist. Und dann kann es die Folge werden, dass das Kind nach einem Ausweg sucht. Es flieht in eine andere Richtung. Denn es fühlt sich in seiner Existenz bedroht. Väter sind für Kinder sehr, sehr wichtig, lebenswichtig. Und wenn diese Beziehung nicht gesund ist, dann ist das existenzbedrohend für das Kind und flieht zu anderen Quellen, wo es das findet, was es meint, zum Leben notwendig zu haben. Es sucht auch einen anderen Energiekanal, wo es seine Energie betätigen oder gebrauchen kann. Und das ist Existenzbetätigung. Also, das kann die Reaktion sein. Verdruss, Suche nach einem Ausweg zur Folge. Die dritte Frage betrifft natürlich die Lösung. Was ist dann die Lösung? Die Lösung kann kurz gefasst werden in eine Kurzformel. Die Lösung ist eine Behandlung des Kindes in einer Harmonie von Heiligkeit und Liebe. Das ist übrigens die Lösung für alle unsere Probleme. Dass wir eine Harmonie finden von Heiligkeit und Liebe. Das sind die zwei Pole im Charakter Gottes und auch bei uns. Akzentmäßig sind sie nicht ganz gleich verteilt bei Vater und Mutter. Väter tendieren mehr auf Gerechtigkeit zu achten. Mütter tendieren im Allgemeinen mehr in Richtung Liebe zu handeln. Beide sollten aber suchen, in Heiligkeit und Liebe zu handeln, zu sprechen und zu handeln. Wie werden diese zwei Eigenschaften informiert? Das heißt, wie weiß ich, was heilig und liebevoll ist? Da bedarf es persönliches Bibelstudium, Bibellesen, viel Bibellesen. Es bedarf der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, vornehmlich mit allen anderen Eltern, Austausch, sodass man lernen kann. Gemeinschaft mit anderen Familien, sodass man andere Kinder lernen kennt, ist auch wichtig, kennenlernt, ist auch wichtig. Also, man sollte lernen, was Heiligkeit ist in der Beziehung und was Liebe ist. Arabisch 2. Wir kommen zum zweiten Ort in den Grundstrukturen. Wir sind bei der Familie gewesen. Wir kommen nun zu der Auswirkung der Christusbotschaft auf dem Arbeitsplatz. Und wir befinden uns auf dem Arbeitsplatz jener Zeit, wo es Sklaven und Herren hatte. Aber wenn die Christusbotschaft sich damals unter diesen Verhältnissen auswirken konnte, dann kann sie es bestimmt in unseren Verhältnissen. Also es lohnt sich, zu sehen, was Gott in diesen schwierigen Zeiten tun konnte. Dann können wir lernen, wie es heute noch geschehen kann. Die neue Lebensweise am Arbeitsplatz. Kapitel 3, Vers 22 bis Kapitel 4, Vers 1. Die neue Lebensweise am Arbeitsplatz. 3, Vers 22 bis 4, Vers 1. Die allgemeine Frage, die uns ins Studium leitet: Wie wirkt sich die wahre Christusbotschaft aus auf der Arbeitsstelle? Klein a. Das Verhältnis der Sklaven zu ihren Herren. Und dann werden wir anschließend das Verhältnis der Herren zu ihren Sklaven besprechen. Klein a, das Verhältnis der Sklaven zu ihren Herren. Das ist der Rest des Kapitels, die Verse 22 bis 25. Denkt Paulus beim Schreiben dieser Zeilen an seinen jungen Freund Onesimus vielleicht? Onesimus war nach Rom gekommen auf seiner Flucht. Aber sein Weg hatte den Weg des Paulus gekreuzt, und Paulus konnte ihn für den Herrn gewinnen. Paulus schickt ihn mit einem Brief zurück nach Philemon, und an dieser Stelle würde es sich lohnen, den Philemonbrief zu lesen. Das können wir jetzt aber nicht, aber wer da weiter studieren möchte, für den wäre das ratsam und hilfreich. Und die Frage ist, ob hier Paulus vielleicht auch an Onesimus denkt, wenn er dieses schreibt. Denn Onesimus bekommt diesen Brief auch zu hören. Vielleicht hat er ihn schon gelesen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird er wohl den Inhalt zur Kenntnis bekommen. Auf jeden Fall sind sie durch den Philemonbrief zu ergänzen, diese Inhalte. Übrigens, was hier gesagt wird, kann jede höhere Gesellschaftsstufe zu Herzen nehmen. Jeder von uns kann von den Worten des Paulus an die Sklaven lernen. Es sind im Besonderen zwei Worte, die der Apostel an gläubige Sklaven richtet. Das erste Wort spricht von Gehorsam. Wir haben es in Vers 22. Sklaven, gehorcht in allem euren Herren. Gehorcht schließt wieder Horchen ein. Ein Sklave muss lernen, zu horchen. Das verlangt Respekt. Zuerst achtet er einmal auf das, was der Herr sagt. Er darf es nicht ignorieren. Er darf seinen Herrn nicht gering schätzen. Bedenken wir aber gleich, ich hatte eben gesagt, dies hilft uns allen. Wir können alle von diesem lernen. Wo es ums Gehorchen geht, wollen wir zuerst hinhören mit Respekt. In allen Dingen, keine Ausnahme. Euren Herren, die es nach dem Fleisch sind. Denn es hat noch einen anderen Herrn, der es nach dem Geist ist. Und der ist der große Herr, dem er in erster Linie untertänig ist. Nicht in Augendienerei, das kennen wir. Gehorchen, solange die Augen auf einen gerichtet sind. Sobald sie wegschauen, lässt man nach und hofft, man könne also eine Pause einlegen. Nicht in Augendienerei, als Menschengefällige. Nur dann Menschen gefallen, wenn sie zuschauen. Und wo nichts gesehen wird, da kommt es dann nicht so drauf an. Sondern in Einfalt des Herzens. Das heißt, keine Spekulation, keine Zweifel, keine Bitterkeit, wirklich wohlwollend, in Einfalt des Herzens wohlwollend und fürchtet Gott. Da ist die Lösung. Fürchten wir Gott, dann ist alles möglich. Dann haben wir auch die Hilfe Gottes zugesagt. Dort ist auch die Grenze. Sollte die Forderung des Herrn mit der Forderung Gottes kollidieren, dann haben wir das Wort von Petrus. Man hat Gott mehr zu gehorchen als einem Menschen. Dann spricht der Text auch von der Arbeitsweise des Sklaven in den Versen 23 bis 25. Da heißt es, alles soll aus der Seele getan werden. Und hier haben wir den Gedanken, den ich vorhin erwähnte, als wir von Geist und Seele sprachen. Weil der Übersetzer das nicht ganz nachvollziehen kann oder vielleicht erwartet, dass der Leser, der andere Leser es nicht ganz nachvollziehen kann, kann er den Text manchmal ändern und sagen von Herzen. Und normalerweise sprechen wir auch so. Wir sagen nicht aus der Seele, sondern wir sagen aus dem vom Herzen. Wenn man es einmal wörtlich übersetzt, dann versteht man etwas von der Funktion der Seele im Lichte der Heiligen Schrift. Aus der Seele heißt aus der Verbindung mit dem Geist, Geist und Körper, aus dieser Dynamik, ja. Nicht nur leiblich, sondern auch geistig. Nicht nur geistig, sondern der Leib ist dabei. Verrichtet alles, was ihr tut, aus der Seele. Mit Dynamik, von ganzem Herzen, aber es ist mehr als das. Mit herzlicher Dynamik, wohlwollend. Und jetzt kommt eine große Hilfe. Als dem Herrn und nicht Menschen, das heißt nicht Menschen in erster Linie, natürlich muss man für Menschen arbeiten, denn man hat ja einen Herrn, aber in erster Linie für den Herrn. Und wenn man es für den Herrn tut, und es da kann eine schmutzige Arbeit sein, eine schwierige, eine schwere, aber wenn man den Herrn vor Augen hat, dann geht es. Dann kann man die Sache für den Herrn tun, wissend, dass ihr vom Herrn Vergeltung bekommen werdet. Da wird Lohn gegeben. Der Sklave ist ein Leibeigener. Er bekommt nicht einen Lohn. Aber der Lohn kommt vom Herrn im Himmel und der wird reichlich sein eines Tages. Auch wenn ein Lohn gegeben wird von jemandem, der nicht Herr von Sklaven ist, sondern bezahlte Arbeiter hat, ist dieser Lohn nicht immer gerecht. Und schließlich, was ist schon ein gerechter Lohn? Das weiß niemand. Das weiß nur der Herr. Wir können versuchen, einen gerechten Lohn zu geben. Aber kann man denn überhaupt die Arbeit eines Menschen mit Geld messen? Ist denn die Arbeit eines Menschen mit Geld zu messen? Eigentlich nicht, ja? Sodass nur Gott selbst von einem Lohn sprechen kann. Und in dem Sinne ist der Mensch, der arbeitet, immer Sklave, nicht wahr? Es gibt keinen gerechten Lohn hier auf der Erde. Als dem Herrn, das ist die Lösung. Die Christusbotschaft weiß um einen, der Sklave wurde für uns, Jesus Christus. Ich komme, deinen Willen zu tun. Er tat nichts von selbst. Er verzichtete auf eigene Planung. Er war freiwillig ein Sklave seines Vaters und machte sich zum Diener von Menschen. Römer 15, Vers 8, glaube ich, ist es. Christus kam als Diener des Volkes Israel. Als dem Herrn und nicht Menschen, wissend, dass ihr vom Herrn Vergeltung, als Vergeltung das Erbe bekommt. Alles soll für den Herrn getan werden. Jesus Christus ist also der eigentliche Herr, und dieses befreit den Sklaven innerlich. Er muss nicht murren und denken, er ist hier Sklave und das ist ungerecht, sondern er weiß, er gehört dem Herrn Jesus und er kann Ja sagen zu seinen Umständen. Er tut seine Arbeit nicht nach den Vorstellungen eines Menschen, sondern nach den Vorstellungen Gottes. Er tut seine Arbeit aus Liebe zum Herrn Jesus Christus und aus Verantwortung vor ihm. Es bedeutet ebenfalls, dass Arbeit schlechthin einen wesentlichen Beitrag haben wir hier in diesem Text für die sogenannte Theologie der Arbeit. Was sagt die Bibel zum Thema Arbeit? Sie hat einen Wert für Gott. Die Arbeit gehört nicht zu dem Fluch, den Gott über den Menschen verhängte. Die Arbeit ist etwas, das der Mensch vom Paradies mitgenommen hat, nebst der Ehe. Die Arbeit begann im Paradies. Sie hat einen Wert, sie ist nicht Sünde, sie ist nicht Strafe. Mehr Arbeit kann Strafe sein, aber die Arbeit als solche hat für Gott einen Wert und er wird sie belohnen. Wie wird der Arbeiter motiviert? Ich habe schon gesagt, der Herr wird den Sklavendienst vergelten. Die Voraussetzung, dass die Arbeit für Jesus Christus in Treue geschieht, dass er Jesus Christus selbst die Treue hält im Herrn. Denn ihr leistet Sklavendienst dem Herrn Jesus Christus. Wenn man aber Jesus Christus nicht Sklavendienst leistet, wenn man Jesus nicht die Treue hält, wenn man von Jesus abfällt, das heißt, wenn der Sklavendienst ihm so bitter wird, dass er verzweifelt an seinem Herrn, das kann geschehen. Man sagt, zu jener Zeit musste man die Sklaven oft anketten für die Nacht, damit sie nicht ihr Leben nahmen. So schwer war dieses Joch. Es kann sein, dass ein gläubiger Sklave vielleicht wegen seines Loses verzweifelt an Jesus Christus und abfällt vom Glauben an Jesus. Dann bekommt er diesen Lohn nicht, denn dieser Lohn ist das Erbe des Christen. Der fällt dann aus. Unter dieser Bedingung bekommt er diesen Lohn. Denn er leistet Sklavendienst dem Herrn Jesus Christus. Angedeutet wird hier, dass der Sklave letztlich nicht Sklave ist, sondern Sohn Gottes, Kind Gottes. Und der Sklave soll wissen, auch Unrechtes wird vergolten, nicht nur Rechtes. Die Vergeltung betrifft auch das Unrecht. Aber wer Unrecht tut, wird wiederbekommen, was er Unrechtes tat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Auch wenn Gott besonders Barmherzigkeit hat mit denen, die ganz unten sind, Witwen, Waisen, Sklaven, Notleidende, das enthebt uns nicht der Verantwortung, gerecht zu handeln, treu zu sein, das Rechte zu tun, nicht das Unrechte. Diese Vergeltung ist für alle, auch für Nichtsklaven. Der Sklave kommt nicht davon, nur weil er Sklave war. Und der Sklavenherr kommt ebenfalls dran. Das ist für den Sklaven Trost. Bedenken wir die allgemeine Formulierung in Vers 25. Wer immer Unrecht tut, nicht nur der Sklave. Also, der Sklave darf wissen, wenn der Herr Unrecht getan hat, meine jetzt sein Sklavenherr, dann wird auch dieser vom Herrn bekommen. Und das ist dann ein Trost in dieser schwierigen Situation, wo man ungerechterweise leiden muss. Die Vergeltung wird gerecht sein. Das wissen wir. Sie wird ohne Unterschied geschehen, sagt Paulus. Und sie wird nach Handlung geschehen, was er Unrechtes tat, nach der entsprechenden Handlung. Und nun kommt als zweites, klein b, das Verhältnis der Herren zu ihren Sklaven dran. Dies sind die gläubigen Herren, denn der Brief geht an Gläubige. Herren gewährt den Sklaven, was gerecht und gleich ist, wissend, dass auch ihr einen Herrn habt im Himmel. So wie das Wort an die Sklaven auch den Herren etwas zu sagen hatte, so hat dieses Wort auch etwas für den Sklaven, nämlich einen Trost. Wenn dieses Wort in der Gemeinde gelesen wird, dann hört der Sklave womöglich, was Paulus seinem Herrn zu sagen hat. Und das ist gut so. Und vielleicht sind sie beide gläubig. Dann hören beide in Gegenwart des anderen, was Paulus beiden zu sagen hat. Also, Gott ist weise. Er weiß, wie uns zu helfen. Herren gewährt den Sklaven, was gerecht und gleich ist. Was heißt das? Das ist schwer zu wissen. Was gerecht ist? Wenn der Herr lange genug darüber nachdenkt, könnte es dazu führen, dass er ihn eines Tages entlässt in die Freiheit, nicht wahr? Und so ist es gekommen. Die Christusbotschaft hat nicht sofort ungerechte Gesellschaftsstrukturen umgeworfen. Sie hat Geduld gehabt. Aber wer die Christusbotschaft ernst nimmt, bei dem wirkt sie gleich wurmmäßig und trägt Frucht. Mit der Zeit trägt sie die entsprechende Frucht. Diese sehen wir sehr stark im Philemonbrief. Und es kann sein, dass Philemon den Onesimus doch in die Freiheit entlassen hat. Aber wenn Paulus hier nur diese kurzen Worte sagt, gewährt den Sklaven, was gerecht und gleich ist, dann kann das eine Saat sein, die eines Tages Frucht trägt. Wissend, dass auch ihr einen Herrn habt im Himmel, der euch in die Freiheit entließ. Inzwischen aber handelt, wie wenn sie ihr eure Brüder wären. Sie sind es als Menschen. Wenn sie Christen sind, sind sie auch es auch im Herrn. Darüber wäre noch viel zu sagen. Einiges, das ich noch nicht weiß. Ich muss also weiter lernen. Deshalb muss ich weitergehen. Wir kommen zum letzten Abschnitt dieses Teiles unseres Briefes. Groß E. Die abschließenden Weisungen zum Thema neue Lebensweise. Einige weitere Weisungen zum Schluss dieses Teils. Wir haben hier zwei kurze Abschnitte. Erstens sagt Paulus etwas über das Gebet und dann über das Verhalten. Arabisch 1, Weisungen über das Gebet. Weisungen über das Gebet. Kapitel 4, Verse 2 bis 4. Kapitel 4, Verse 2 bis 4. Klein a, über das Gebet im Allgemeinen. Beharrt im Gebet und wacht darin mit Danken. Beharrt im Gebet und wacht darin mit Danken. Wir dürfen bitten. Wir dürfen alle unsere Bitten zu Gott bringen. Auch wenn wir dächten, sie wären kleinlich, dann dürfen wir dem Herrn sagen, ich bin dein Kind. Wir dürfen alle unsere Bitten dem Herrn bringen, im Gebet. Aber nicht nur, wann wir Nöte haben. Im Gebet sollen wir verharren. Ohne Unterlass heißt ohne Unterbruch. Das heißt, unser Gebetsleben soll nicht Unterbrüche erleiden. Manche Christen sind treu im Gebet für vielleicht 2 Wochen, aber dann lässt das Gebet nach und erfährt einen Unterbruch. Ohne solche Unterbrüche. Wir können nicht Tag und Nacht im Gebet verharren, das ist nicht gemeint. Es heißt, beharrt im Gebet. Seid geduldig, bleibt dabei. Das ist nicht einfach, weil es kein Zwiegespräch ist. Gebet ist nicht Zwiegespräch. Gebet ist Monolog, nur einer spricht. Nicht Gott, nur ich. Es geschieht aber im Rahmen eines Zwiegespräches. Denn das Beten sollte geschehen aufgrund des Wortes Gottes. Und das ist das Sprechen Gottes. Gott hat gesprochen. Und mein Gebet ist die Antwort auf das Reden Gottes. Mein Gebet ist die Antwort auf das Reden Gottes. Beharrt im Gebet und seid wachsam darin mit Danken. Seid wachsam darin mit Danken. Das schließt zweierlei ein. Einmal, dass man beim Gebet nicht einschläft. Das kann mal geschehen, wenn man schwer gearbeitet hat. Und wenn diese Arbeit für den Herrn geschah, dann muss es nicht Sünde sein. Aber dann kann es sein, dass der Herr sagt, also du brauchst jetzt Schlaf mehr als das Beten. Das kann mal vorkommen, aber es wird vielleicht seltener vorkommen als umgekehrt. Wir sollten versuchen, wach zu bleiben beim Beten, aber das ist nicht das Einzige. Wachen heißt, dass ich immer bereit bin zu beten. Denn meine Gedanken gehen sehr schnell zum Irdischen hin. Und dann schläft das geistliche Element ein. Und ich denke nicht ans Beten, ich denke nicht an den Herrn. Und dann schlafe ich gleichsam geistlich ein. Für das Irdische bin ich dann hellwach, aber das für Geistliche habe ich dann kein offenes Auge. Ich muss bei allem Irdischen tun, wach bleiben und immer den Herrn vor Augen haben und im Gedächtnis behalten und immer gebetbereit sein. Ich darf jeden Moment beten, jetzt während Sie schreiben. Immer wieder dürfen Sie ein Wort dem Herrn sagen. Kurze Sätze, Ausrufe im Denken. Im Denken betend. Das ist eine gute Gewohnheit. Aber dann natürlich immer wieder auch laut. Es darf nicht beim denkenden Gebeten bleiben. Sobald wir alleine sind, dürfen wir wieder weiterbeten. Und es empfiehlt sich, wenn wir alleine sind, laut zu beten. Nicht, weil jemand das hören soll. Der Herr versteht es, wenn ich leise spreche. Aber ich kann dann besser, es ist in Verantwortung mir selbst gegenüber. Man gibt sich dann besser Rechenschaft über das, was man spricht. Das ist eine große Hilfe. Und natürlich will man dann laut beten, wenn man mit anderen betet. Das beharrliche Gebet schließt auch die Gebetsgemeinschaft ein. Die sollte noch viel mehr gepflegt werden. Es sollte viel mit anderen gebetet werden, auch ganz spontan. Gott schenke uns dieses. Und dann sollte das Gebet mit Danken, von Danken begleitet sein. Gott will gedankt werden. Er will gelobt werden. Er hat einen Chor im Himmel, der Tag und Nacht, das heißt, während hier Tag und Nacht sich abwechseln, singt dieser Chor. Man sagt uns, dass im alten Israel auch nachts ein Chor im Tempel sang. Nicht, weil dort Menschen anbeteten, sondern einfach zum Lobe Gottes. Tag und Nacht durfte also im Tempel Gott gesungen werden. Und wir dürfen immer wieder dem Herrn danken, in jeder Situation. Aber davon hatten wir schon gesprochen in Kapitel 1, nicht wahr? Und auch in Kapitel 3, ja? Beharrt im Gebet und wacht darin mit Danken. Klein b. Über die Fürbitte, über das Gebet im Speziellen, das heißt über eine besondere Fürbitte. Paulus fügt eine besondere Fürbitte hinzu. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis zu sagen, weswegen ich auch gefangen genommen worden bin, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Für wen sollen die Kolosser beten? Paulus ruft auf zur Fürbitte. Für wen mögen sie beten? Betet zugleich auch für uns. Uns schließt Paulus ein, natürlich, und mindestens einen Mitarbeiter, denn Timotheus wurde am Anfang des Briefes genannt. Aber es dürften auch die anderen Mitarbeiter erwähnt sein oder an sie gedacht sein, die später in diesem Kapitel genannt werden. Also Paulus und seine Mitarbeiter. Aber es müsste hier nicht beschränkt sein, hiermit nicht zu Ende sein. Paulus sagt nicht nur für diese, zugleich auch, betet zugleich auch für uns. Das heißt, er rechnet damit, dass sie auch für andere beten, dass sie auch andere Anliegen haben. Aber während sie andere Anliegen haben, möchten sie auch Paulus und seine Mitarbeiter nicht vergessen. Also betet zugleich auch für uns. Wir haben viele Anliegen, aber jeder von uns muss da Prioritäten setzen. Es gibt sehr viele Nöte, um die wir beten könnten, die wir dem Herrn vorbringen könnten. Es empfiehlt sich, sich Klarheit zu verschaffen über die Grenzen meiner Verantwortung in der Fürbitte. Jeder muss wissen, für wen und für was er regelmäßig beten sollte. Wie lautet die gewünschte Fürbitte? Nun, das betrifft die Verse 3 und 4 und ich denke, ich sollte hier bei Zeiten einen Strich ziehen.